Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Peer Liest. Es ist der letzte Samstag im Monat und auch heute habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Und die kommt von Olivia, die zusammen mit ihrer Schwester, die mich auch kontaktiert hat und den Kontakt hergestellt hat, ein Geschichtenprojekt hat. Und die beiden schreiben Geschichten zu verschiedenen Themen, miteinander, füreinander. Und Olivia hat eine Geschichte geschrieben. Zu welchem Thema, das werde ich jetzt nicht spoilern, weil das eventuell was zum Inhalt der Geschichte verraten könnte. Aber ich fand sie ganz besonders toll und habe mich sehr über die Einsendung gefreut. Sie hat eine gute Länge, ist wirklich auch spooky, greift ein Motiv auf, was wir hier schon kennen und spätestens die Hörerherzchen von Stimmen im Kopf kennen das Motiv oder die Sagengestalt, auf die hier Bezug genommen wird, auf jeden Fall. Und genau, also liebe Grüße an euch beide und vielen Dank, Olivia, dass du zugestimmt hast, dass ich die Geschichte hier nutzen darf. Ich freue mich und hoffe, euch gefällt meine Umsetzung. Bevor wir zur Geschichte kommen, natürlich noch ein kurzes Update dessen, was da in diesem Monat so mit meiner Stimme erschienen ist, falls ihr Hörbücher hören mögt. Und das ist in diesem Monat tatsächlich einiges mehr als in den letzten. Manchmal ballt sich das irgendwie so. Wir starten mit Erea Band 4, das Tor der Götter. Das habe ich mit einer fantastischen Crew zusammengesprochen. Zusammen mit Nina Carissima Schönrock, mit Luis Friedemann Thiele, Vincent Fellow, Sarah Dorsel, Michael Borgert, Matthias Hoff und Omid Paul Eftekari. Und das ist erschienen bei Polymorph Audiobooks und ist der vierte Teil eines krassen High-Fantasy-Epos. Also wenn ihr High-Fantasy mögt, ist Erea sicherlich was für euch. Genau, die ersten drei Bände sind schon draußen und seit dem 6.7. auch Band 4. Und es geht noch weiter. Dann The Jewel Secrets Band 2 von Jana Hoch. Das ist so cool. Das ist der zweite Band einer Dilogie, also jetzt auch das Finale. Und es geht um Darcy, die zu einer, ja, ich sag mal Spielshow mit Escape Room Vibes eingeladen wird. Es ist super, super spannend und es geht natürlich um ein großes Ziel, um ein großes Rätsel, was gelöst werden muss. Es ist nicht ganz ungefährlich für alle Beteiligten und ein bisschen Liebe gibt's auch, also ihr müsst es hören, es ist auf jeden Fall super spannend. Dann In Stormy Weather von Chelsea Curto ist draußen seit dem 9.7.26 und erschienen bei Argon. Und das habe ich zusammen mit meinem Kollegen Alexander Schwarz gelesen und das war richtig cool. Also es ist ja kein Geheimnis, dass ich viel Romance spreche und dass da auch nicht jedes Buch so unbedingt hervorsticht, sag ich mal. Dieses aber schon. Das ist nämlich eine Stormchaser-Romance. Also ich war zum ersten Mal in meinem Hörbuch-Dasein Meteorologin und zwar auch mit einem Doktor. Und der Love Interest ist auch Meteorologe und beide sind auch auf Social Media unterwegs. Mein Charakter hat eine recht große Community, die sie eben mit Sturmjagd-Videos versorgt. Und da kommt es zu vielen brenzligen Situationen. Ich habe sehr viel übers Wetter gelernt. So sehr, sehr cool. Ein Setting, was ich so wirklich noch nie hatte. Und ich hatte echt richtig, richtig viel Spaß. Also super unterhaltsam und ist auch ordentlich spicy. Dann Love is Like a Tsunami von Ronja Madeleine. Und das ist der zweite von drei Teilen einer krassen Roman-Suspense. Ich habe eine kleine Rolle, lese zusammen mit Hannah Scheppmann, Julian Tenstedt, Ronja Madeleine, Josi Wismar, Lena Thiemann, Tobias Schmitz und Lisa Kardinale. Also auch da eine fantastische Cast. Wenn ihr Bock auf Romance habt mit ordentlich Spannung, dann hört euch auf jeden Fall Love is Like a Tsunami und Band 1 Love is Like a Thunderbolt an. Dann Ruinous Ends, die Schatten der Blackwood Academy. Das ist lange her, liebe Leute. Letztes Jahr schon ist der erste Teil Immortal Consequences erschienen und es geht jetzt weiter mit den Abenteuern an der Blackwood Academy, die ja geteilt sind in, ich glaube, 8 Perspektiven oder so. Ich lese allerdings nur zusammen mit meinem Kollegen Luis Friedemann Thiele. Er hat die männlichen Perspektiven gesprochen, ich die weiblichen und super, super, super spannend. Hat mir sogar noch besser gefallen als der erste Teil. Und last but not least, wirklich not least, Der Tunnel von Fiona Thomas, und das war ein Titel, über den habe ich mich besonders gefreut. Der ist erschienen bei Polymorph Audiobooks und es handelt sich um einen der seltenen Thriller, die ich sprechen darf, ab und zu mal. Und das Ganze ist im Grunde ein Locked Room Thriller, also wir befinden uns an einem Ort die ganze Zeit, es gibt noch Rückblenden. Und das Ganze spielt eben in einem Autobahntunnel. Da ereignet sich ein spektakulärer Unfall und irgendwie kommt die Vergangenheit zurück zur Protagonistin Rachel. Und ja, hört einfach selber, es ist super spannend. Vielleicht ist ein Mörder mit im Tunnel. Genau. So, das war's an der Stelle. Und jetzt gibt's noch ganz kurz ein dickes Dankeschön, und zwar an Andrea, an Gordon, Christina und an Thorsten für eure Zuwendungen via PayPal. Wenn ihr mich auch monetär unterstützen möchtet, dann könnt ihr das, indem ihr einen Betrag eurer Wahl an danke@pia-liest.de schickt, oder wenn ihr eben mich nicht monetär unterstützen möchtet, gibt's noch jede Menge andere Ideen, und zwar Empfehlungen, Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl, indem ihr den Podcast einfach verbreitet und darauf aufmerksam macht, dass es schöne, gruselige Geschichten zum Einschlafen zum Beispiel gibt hier bei mir, bei Pia Liest. Genau, das war jetzt relativ lang für den Anfangstalk, fürs Anfangsupdate. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich jetzt gerne in eine nicht minder lange Ausgabe von Pia Liest entlassen. Wir hören jetzt eine Hörerinnengeschichte von Olivia. Euch viel Spaß und bis Ende nächsten Monats. Die Freundinnen. Es war nicht leicht, Vasilisas Freundin zu sein. Sophia rollte kopfschüttelnd mit den Augen und sah aus dem Fenster auf die vorbeiziehende Straße. Sie saß eingequetscht zwischen Vasilisas Hab und Gut auf der Rückbank des roten Renault Clio. Sophia war nicht begeistert darüber, dass Vasilisa nach dem Tod ihrer Mutter vom Land in die große Stadt ziehen wollte. Berlin. Sophia schloss die Augen und atmete einmal tief durch. Sie verstand es ja, dass Vasilisa nicht mehr zu Hause bleiben wollte. Vasilisas Eltern hatten es sich zur Lebensaufgabe gemacht, ein altes Gutshaus mitten in der Natur von Mecklenburg-Vorpommern zu sanieren und als Wohnhaus umzubauen. Die großen Räume im Erdgeschoss vermieteten sie für Hochzeiten und Kunstausstellungen. Es war wirklich ein wunderbarer Ort, bis Vasilisas Mutter plötzlich verstarb. Ihr Vater hielt die Einsamkeit nicht aus und heiratete nach nur einem Jahr wieder. Und zwar die widerwärtigste Schmarotzerin, die er auf die Schnelle finden konnte. Das Internet machte es möglich. Seitdem diese Frau mit ihren beiden missratenen Töchtern auf dem Gutshof eingezogen war, machten sie Vasilisa das Leben zur Hölle. Und Vasilisas Vater, der arme Mann, war einfach zu gutmütig und harmoniesüchtig. Er erkannte nicht, was für ein durchtriebenes Spiel dieses Weibsbild spielte. Long story short, die Streitereien eskalierten so dermaßen, dass Vasilisa sich ihr Erbe auszahlen lassen und auf den Hof, das Lebenswerk ihrer Eltern, verzichten wollte. Nun saßen sie hier in der vollgestopften kleinen Kiste und fuhren in die hässlichste Stadt, die es gab. Das war zumindest Sophias Meinung. Vasilisa sah in Berlin wohl irgendetwas anderes. Chancen, Vielfalt, Anonymität, Möglichkeiten. Wahrscheinlich sehnte sie sich nach der Großstadt, da sie auf dem Land aufgewachsen war, wo die nächsten Nachbarn fast einen Kilometer entfernt waren. So langsam dämmerte es. Sophia hatte keinen blassen Schimmer, wie lange sie nach Berlin unterwegs sein würden, aber es sah noch überhaupt nicht nach Großstadt aus. Weit und breit nur die ländliche, graubraune Tristesse, die nun mal der November in Deutschland so zeichnet. Vasilisa klammerte sich an ihr Lenkrad und kniff die Augen zusammen. Dann fing sie an, in den Fächern der Tür zu kramen. »Mist, wo ist nur meine Brille?«, grummelte sie in einem weinerlichen Ton. Da fiel es Sophia wieder ein. Vasilisa war nachtblind und ihr fiel es schwer, im dunklen Auto zu fahren. »Wie chaotisch und unorganisiert konnte ein Mensch bitte sein?«, dachte sie bei sich. Sie schaute sich auch nach links und rechts um, aber entdeckte nichts, was nach einem Brillenetui aussah. Zudem war sie so eingequetscht, dass sie ihre Arme sowieso nicht bewegen konnte. Vasilisa setzte den Blinker und bog plötzlich so scharf rechts von der Autobahn ab, dass Sophia vom Sitz rutschte. »Sorry, Sophie«, rief sie über ihre Schulter. »Ich muss auf die Toilette und meine Brille suchen. Da keine Raststätte kommt, habe ich spontan beschlossen, von der Autobahn abzufahren und mal kurz anzuhalten.« Da nach der Autobahn nur dunkler Wald zu sehen war, soweit das Auge reichte, fuhr Vasilisa in einen Waldweg und sprang direkt aus dem Auto. »Es musste wohl schon sehr dringend sein«, dachte Sophia. Als Vasilisa erleichtert wieder zum Auto zurückkehrte, nahm sie Sophia fest in den Arm und sagte, »Ich bin so froh, dass wenigstens du noch bei mir bist.« Da wurde Sophia das Herz schwer. Was blieb ihr denn anderes übrig? Sie hatte Vasilisas Mutter auf dem Totenbett versprochen, auf Vasilisa aufzupassen und immer für sie da zu sein. »Okay«, rief Vasilisa und klatschte in die Hände. »Ich suche jetzt meine Brille und dann schaue ich, wo wir hier gelandet sind. Ich habe so langsam Hunger, du nicht auch?« sagte sie mit einem Augenzwinkern in Sophias Richtung. Natürlich hatte sie keinen Proviant eingepackt, dachte Sophia und schüttelte schon wieder den Kopf. Wahrscheinlich würde sie ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln haben, bis sie in Berlin ankommen würden. Dieses Mädchen war so unglaublich chaotisch. Nach einiger Zeit rumkramen, tauchte die Brille unter dem Beifahrersitz auf. Gott sei Dank. »Jetzt schaue ich mal, wo der nächste McDonald's oder so ist«, verkündete Vasilisa mit ihrem Handy in der Hand. Nach einiger Zeit tippen und scrollen machte sie nur Sophia fragte sich, was jetzt schon wieder war. Vielleicht war der Akku leer? Aber das Ladekabel hatten sie auf jeden Fall dabei. Das wusste Sophia, weil sie es eigenhändig in die Seitentasche von Vasilisas Handtasche gestopft hatte. »Es gibt hier nichts«, murmelte Vasilisa. »Also so wirklich nichts.« Sophia dachte gerade, sie wären ja nicht am Ende der Welt. In Deutschland gibt es nie nichts. Da meldete sich Vasilisa wieder zu Wort. »Es gibt hier in nur 12 Kilometern Entfernung ein kleines Restaurant in einem Forsthaus. Da fahren wir mal hin. Der nächste Fastfoodladen ist erst wieder in Berlin. Wir sind noch mitten in den Wäldern Brandenburgs.« Für Sophia war das in Ordnung. Der Weg zu diesem Forsthaus war allerdings ganz schön, naja, mitten durch den Wald. Auf einem Waldweg, im Stockdunkeln. Es war erst 17 Uhr, aber die Sonne war vor etwa einer halben Stunde untergegangen und der dichte Wald machte alles noch dunkler. Irgendwann war der Weg einfach zu Ende. Ein handgeschriebenes Schild behauptete, dies hier wäre der Parkplatz für das Restaurant zum Forsthaus und man müsse den restlichen Weg von ungefähr einem Kilometer Länge zu Fuß zurücklegen. Auf einem unbeleuchteten Trampelpfad mitten durch den unbeleuchteten Wald. Sophia fragte sich, ob Vasilisa eigentlich keinen Überlebensinstinkt hatte. Aber bevor sie etwas einwenden konnte, nahm Vasilisa sie an der Hand und zog sie aus dem Auto. Es war kalt. So kalt, dass man den Atem sehen konnte. Sophia dachte gerade, dass hier kein anderes Auto stand und das Restaurant vielleicht geschlossen hatte. Da rief Vasilisa, dass sie ein Licht durch die Bäume funkeln sah. Sophia musste schon wieder ungläubig den Kopf schütteln und dachte, ja, auf in die einsame Waldhütte, zu der es keine befahrbare Straße gibt, direkt in die Arme des Serienmörders. Aber sie sagte nichts. Es war ja schon beeindruckend, wie furchtlos und voller Vertrauen Vasilisa war, als sie so durch den dunklen Wald stapften, nur mit dem Licht der Handylampe. Tatsächlich erreichten sie eine Hütte, in der Licht brannte, und Sophia konnte es nicht glauben. Die Luft duftete nach frittierten Pommes. Einen weiteren Moment später schwebte der Duft von Apfelkuchen mit Zimt in ihre Nase. Vasilisa rief, »Ha, ich hab's dir doch gesagt!« Schnurstracks lief sie zur Tür, hielt kurz inne, klopfte und sie traten ein. Der kleine Gastraum war kaum beleuchtet, nur mit Kerzen und alten Öllampen. Es gab auch nur 3 Tische mit je 2 Stühlen, eingedeckt mit dunkelgrünen Tischdecken, weißen Kerzen und 2 Servietten. Es war gemütlich und urig. An den Wänden hingen Geweihe als Dekoration und ein Ölgemälde mit einer Jagdszene. Eine alte Buffetvitrine stand an der hinteren Wand und mitten im Raum war ein alter Kachelofen mit handbemalten Kacheln. Der Ofen strahlte eine Wärme aus, die einen direkt schläfrig machte. Es duftete himmlisch einladend. In der Küche klirrten Besteck und Teller. Die Stimme einer alten Frau rief, »Ich bin gleich da!« Vasilisa rieb sich die Hände und lächelte zufrieden. Sophia hatte ein komisches Gefühl. Sie misstraute dieser seltsamen, verführerischen Behaglichkeit mitten im Wald. Aus der Küche trat eine ältere Frau, die ihre schulterlangen weißen Haare offen trug. Sie hatte eine starke Ausstrahlung und ihre eisblauen Augen waren wach und ihnen entging nichts. »Hunger?«, fragte sie nur. Vasilisa nickte eifrig. Die Frau breitete nur die Hände aus, um zu bedeuten, dass sie freie Tischwahl hatten. Zum Glück steuerte Vasilisa den Tisch an, der am nächsten zum Ausgang stand. Die Frau legte eine kleine Speisekarte auf den Tisch, auf der nur einige wenige Gerichte standen. Sie nahm ein Tuch aus ihrer Schürzentasche und wickelte es sich um die Haare. »Ich bin Barbara Jagadinski, aber Baba ist mein Spitzname. Darf ich raten? Eine Flasche stilles Wasser, die Kürbissuppe und dazu Pommes?« Vasilisa sah sie irritiert an, aber Baba nahm die Karte wieder in die Hand, wedelte damit durch die Luft und meinte lächelnd, »Viel Auswahl habe ich ja nicht!« und brachte direkt das Wasser, um dann in der Küche zu verschwinden. Sophia hatte ein ganz seltsames Gefühl. Wirklich seltsam. Vasilisa sah sie an und meinte, »Ist doch gemütlich hier!« Sie zog ihren Schal aus, lehnte sich auf dem mit Schnitzereien verzierten Holzstuhl zurück und schloss kurz die Augen. Baba kam mit der Suppe zu ihrem Tisch, die wohl schon auf dem Herd vor sich hingeköchelt hatte. Ihr Kopf zuckte zum Fenster und sie sagte zu sich selbst, »Da sind sie ja schon« und eilte wieder in die Küche. Sophia und Vasilisa schauten aus dem Fenster, aber konnten in der Dunkelheit nichts ausmachen. Erst nach ein paar Minuten hörten sie Pferdehufe. Tatsächlich. Drei Reiter kamen aus dem Trampelpfad durch den Wald auf das Gasthaus zugeritten. Sie stiegen ab und einer von ihnen brachte die Pferde zur Rückseite des Hauses. Als er wieder bei den anderen war, traten sie gemeinsam ein und brachten einen Schwung klirrende Kälte mit. Mit festem Blick nickten sie zur Begrüßung, anscheinend etwas irritiert, dass hier noch andere Gäste waren. Sie setzten sich an einen der anderen Tische und redeten so leise miteinander, dass man sie nicht verstehen konnte. Vielleicht war es auch gar kein Deutsch. Baba kam mit drei voll beladenen Tellern mit Fleisch aus der Küche und stellte sie vor den Männern ab. Diese fingen direkt an, alles in sich hineinzuschlingen. Baba servierte ihnen noch Bier in großen Krügen. Dann bekamen sie endlich ihre Pommes, zu denen als Dip eine Hollandaise-Soße gereicht wurde. Auf den Pommes war nicht wie üblich ein Paprika-Curry-Gewürz, sondern frische Kräuter und fein geraspelter Trüffel. Es war wirklich himmlisch. Sophia fiel auf, dass Vasilisas Augen ganz glasig wurden und sie ganz rote Bäckchen hatte von der Wärme des Ofens. Sie mussten zusehen, dass sie hier rauskamen und diesen Ort so schnell wie möglich hinter sich lassen konnten, dachte Sophia. Baba hantierte in der Küche und die Männer, die ihre Teller und Krüge geleert hatten, machten sich zum Aufbruch bereit. Einer von ihnen ging in die Küche, um sich bei Baba zu verabschieden. Sie hörten die Stimmen, aber verstanden nicht die Worte. Die Männer gingen wieder an ihnen vorbei und nickten wieder nur zum Abschied. Durch das Fenster konnten sie in der Dunkelheit kaum etwas erkennen. Sie hörten nur, wie einer laut irgendetwas rief und die klappernden Hufe, die sich entfernten und im Wald verschwanden. Die Wärme des knisternden Feuers, die Ruhe und Behaglichkeit eines vollen Bauches machten ganz schön schläfrig. Baba kam nun wieder an den Tisch und stellte einen Bratapfel mit Vanillesoße hin. »Der ist noch übrig. Das Dessert geht aufs Haus«, sagte sie und lächelte. Aber das Lächeln erreichte nicht ihre Augen. Sophia sah sie kritisch an und bemerkte, dass Baba sie ebenso mit einem kritischen Blick bedachte. Sophia wollte gerade sagen, wäre das hier ein Märchen, wäre dieses Dessert der vergiftete Apfel. Aber da hatte Vasilisa schon den ersten Löffel davon im Mund und summte zufrieden. Als das Dessert verspeist war, hoffte Sophia, dass sie nun endlich aufbrechen würden. Ein Blick zu Vasilisa verriet ihr aber, dass diese wirklich müde war. Ihre Augen fielen ihr ständig zu. Sie rief Baba zu, dass sie nun zahlen wollte. Baba kam zum Tisch und legte die handgeschriebene Rechnung hin. Vasilisa warf einen Blick darauf und fing an, in ihrer Handtasche zu wühlen. In ihrer riesigen, chaotischen Handtasche. Sophia schämte sich schon wieder für ihre Freundin. Baba blieb geduldig stehen. Vasilisa war nun dazu übergegangen, all ihre Sachen auf dem Tisch auszubreiten. Sie sah müde und verzweifelt aus und murmelte irgendwann, »Der Geldbeutel muss wohl im Auto rausgefallen sein.« Baba hob eine Augenbraue. Vasilisa meinte, sie würde schnell zum Auto laufen und ihn holen. Baba nickte und wandte sich ab, um den Tisch, an dem die Männer gesessen hatten, abzuwischen. Vasilisa schaute Sophia in die Augen und flüsterte, »Warte bitte kurz hier«, und rief in den Raum, »Ich bin sofort wieder da!« Und schon war sie in der kalten Dunkelheit verschwunden. Sophia fühlte sich immer unbehaglicher, als Baba sich auch noch zu ihr umdrehte, sie mit einer Hand in die Hüften gestemmt, 2 Minuten lang musterte, aber nichts sagte. Sophia wollte gerne aufspringen und hinausrennen. Baba wendete den Blick zur Tür und sagte, »Da ist sie ja wieder.« Sophia meinte, ein bösartiges Grinsen auf ihrem Gesicht zu erkennen. Vasilisa stürzte herein und sie weinte. Sie war komplett verzweifelt und rief, »Mein Auto ist weg! Ich glaube, es wurde gestohlen!« Sie weinte bitterlich und nahm Sophia fest in den Arm. »Was machen wir denn jetzt?« schluchzte sie. Sophia spürte, wie Vasilisas heiße Tränen durch den Stoff ihrer Strickjacke sickerten. Sophia wollte gern auch laut weinen, aber sie blieb stark. »Nun«, sagte Baba, »ich habe 3 Gästezimmer und momentan keine Gäste. Heute wird hier weder ein Taxi herkommen noch die Polizei. Über Nacht zu bleiben wird wohl die einzige Lösung sein.« Sophia wurde es nun richtig schlecht. Sie würde lieber in die nächste Stadt laufen, als hier zu übernachten. Vasilisa hatte sich mittlerweile etwas beruhigt. Sie schniefte noch einmal und wimmerte, »Aber wenn mein Auto nicht da ist und mein Geldbeutel, kann ich ja nicht bezahlen. Weder das Essen noch die Übernachtung.« Baba tat so, als würde sie kurz nachdenken. Dann antwortete sie, »Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. In der Küche aufräumen, putzen, Holz hacken. Ich bin nicht mehr die Jüngste und meine Arthrose macht mir zu schaffen.« Vasilisa sah immer noch aus, als hätte sie Fieber und würde gleich am Tisch einschlafen. Sie nickte sofort und bedankte sich für das Angebot. Sophia konnte es nicht glauben. Baba klopfte einmal mit der flachen Hand auf den Tisch, wie um das Angebot zu bestätigen, und sagte, »Okay, dann gehen wir mal nach oben. Eine kurze Pause ist okay, aber die Küche sollte morgen früh um 6 Uhr sauber und aufgeräumt sein, da die Holzfäller hier frühstücken.« Vasilisa nickte träge. Sophia fragte sich, was eigentlich durch den naiven Kopf ihrer Freundin ging. Mit dieser Baba und diesem Ort stimmte etwas ganz gewaltig nicht. Als Baba endlich gegangen war, legte sich Vasilisa auf eines der 2 Betten und murmelte noch irgendetwas, das Sophia nicht verstand. Innerhalb weniger Sekunden fiel Vasilisa in einen tiefen Schlaf. Sophia dachte gar nicht daran zu schlafen. Sie holte das Handy aus der Jackentasche ihrer Freundin und nahm das Ladekabel, um es aufzuladen und den Wecker zu stellen. Aber es gab keine Steckdosen. Jetzt wurde es Sophia richtig bewusst. Es gab nur Öllampen und Kerzen. Wo waren sie hier nur gelandet? 200 Jahre zurück in der Vergangenheit? Wie sollten sie denn morgen bei der Polizei anrufen, wenn das Handy leer war? Sophia lag die ganze Nacht wach und hörte auf das leise Atmen ihrer Freundin. Als es ungefähr 3 Uhr war, fiel ihr ein, dass die Küche geputzt werden musste. Auf keinen Fall wollte sie Baba verärgern. Sie versuchte, Vasilisa zu wecken. Aber es war unmöglich. Sie schlief wie eine Bewusstlose. Sophia bekam es immer mehr mit der Angst zu tun. Vorsichtig öffnete sie die Zimmertür und lauschte in den dunklen Flur hinein. Nichts. Absolute Stille. Auf keinen Fall wollte sie Baba wecken oder ihr über den Weg laufen. So leise wie sie nur konnte, schlich sie sich runter in die Küche und stutzte kurz, als sie das Chaos vor sich sah. Es sah aus, als wären hier hunderte Gäste bewirtet worden. Es half ja alles nichts, also machte sie sich an die Arbeit. Sophia schrubbte Pfannen und Töpfe, wischte, räumte auf und als sie fertig war, war es bereits 6:15. Schnell huschte sie die Treppen hinauf und verschwand im Zimmer. Vasilisa hatte sich nicht bewegt und schlief weiter wie ein Stein. Ob Baba ihr wohl irgendwelche Drogen verabreicht hatte? Nun aber war auch Sophia müde und kuschelte sich neben Vasilisa ins Bett und schlief sogar kurz ein. Als von unten laute Stimmen zu hören waren und der Duft von Kaffee und Brötchen durch die Tür kam, wachte endlich auch Vasilisa auf. »Oh, mein Kopf! Ich fühle mich wie gerädert. Ich muss mir etwas eingefangen haben.« Sie stand auf und machte sich in dem kleinen Badezimmer frisch. Zum Glück hatte sie auch immer eine Reisezahnbürste in der Handtasche. Als sie zurückkam und sich auf die Bettkante setzte, bemerkte sie, dass ihr Handy-Akku leer war und dass es wohl keine Steckdose zum Aufladen gab. »Was sollen wir nur tun? Meinst du, ich soll Papa anrufen?«, fragte Vasilisa an Sophia gerichtet. Bevor diese antworten konnte, klopfte es an der Tür und Baba rief, »Frühstück!« Sie trat nicht ein und Vasilisas Bauch knurrte wie auf Kommando. »Na dann mal los«, sagte Vasilisa und sah zu Sophia. »Wir rufen jetzt erstmal die Polizei. Vielleicht ist das Auto ja noch aufgetaucht.« Als sie endlich nach unten kamen, waren die Holzfäller wohl bereits gegangen. Also waren sie alleine mit dieser unheimlichen Frau. »Guten Morgen«, rief Baba aufgesetzt freundlich. »Die Küche ist super sauber gewesen heute Morgen.« Vasilisa machte für den Bruchteil einer Sekunde große Augen und sah zu Sophia. Diese ließ sich allerdings nichts anmerken und Vasilisa lächelte nur schüchtern. Baba stellte Kaffee, einen Korb mit Brötchen, Wurst, Käse und gekochte Eier auf den Tisch. »Danke«, sagte Vasilisa. »Meinst du, ich dürfte dein Telefon benutzen und die Polizei anrufen? Mein Handy-Akku ist leer und ich habe keine Steckdose gefunden.« Baba zog die Augenbrauen hoch und antwortete, »Ach ja, an das neumodische Zeug habe ich mich nie gewöhnen können. Hier gibt es keinen Strom. Nach dem Frühstück kannst du die Küche wieder aufräumen, weil ich auf den Markt muss. Dort melde ich den Diebstahl und bitte eine Polizeistreife, hierher zu kommen.« Vasilisa schluckte schwer. Nach einer kurzen Pause fragte sie, »Kann ich bitte mit in die Stadt?« Baba presste die Lippen zusammen und sagte, »Ich werde von einer Freundin mitgenommen. Die hat nur einen Zweisitzer.« Sophia brach der kalte Schweiß aus. »Was sollte das alles? Waren sie hier gefangen?« Baba hielt sie nochmal dazu an, ordentlich zu frühstücken und dann die Küche zu säubern. Sie würde die Polizei informieren. Als Baba weg war und Sophia und Vasilisa in der Küche anfingen aufzuräumen und zu putzen, bemerkte Sophia, dass ihre Freundin wieder so glasige Augen bekam wie am Vorabend und ihre Bewegungen immer langsamer und träger wurden. Sie schaffte es nach dem Aufräumen gerade so wieder nach oben in ihr Bett und fiel direkt wieder in einen komatösen Schlaf. Sophia war verzweifelt. Sie mussten hier weg. Und wie sollte das gehen, wenn Vasilisa ständig schlief? Hatte Baba ihr wirklich etwas ins Essen gemischt? Sophia beschloss, rauszufinden, wo sie waren und wie sie am besten wieder auf die Straße kämen. Zur Not müssten sie trampen. Leider war von den oberen Fenstern aus nur der Wald zu sehen. Diese Hütte lag wohl wirklich tief in den Wäldern. Unten bemerkte Sophia, dass die Haustür sowie auch die Hintertür der Küche fest verschlossen waren und es gab nirgendwo einen Schlüssel. Sie wurde panisch. Sie waren hier wirklich gefangen. Dann sah sie auch noch, wie sich eine Gestalt der Hütte näherte. Es war Baba, die die Kapuze ihres Mantels über den Kopf gezogen hatte. Mit einem langen Wanderstab und einem großen geflochtenen Korb auf dem Rücken, unter dessen Gewicht sie gebeugt auf die Hütte zusteuerte. Dieses Bild erinnerte Sophia an etwas. Aber bevor sie länger darüber nachdenken konnte, beeilte sie sich lieber wieder nach oben zu kommen. Schnell kuschelte sie sich zu Vasilisa unter die Decke, denn ihr war plötzlich schrecklich kalt geworden. Vielleicht vor Angst. Irgendwann klopfte Baba wieder an die Tür und rief zum Abendessen. Vasilisa wachte auf, aber war noch erschöpfter als am Morgen. »Was ist nur mit mir?«, fragte sie leise und fuhr sich durch die Haare. Sophia konnte ihre Freundin nur besorgt anschauen. Als sie hinunterkamen, saßen die drei Reiter vom Vorabend wieder an ihrem Tisch und verschlangen große Grillplatten voller Fleisch. Sie sahen nur kurz zu ihnen rüber und nickten ihnen zu. Vasilisa ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen. Sogleich kam Baba mit Suppe und Brot und stellte alles auf dem Tisch ab. »Mädchen, du siehst ja gar nicht gut aus«, flötete sie. »Iss etwas Suppe, damit du wieder zu Kräften kommst.« »Ich war bei der Polizei. Leider haben sie keine Spur von deinem Auto gefunden. Sobald es möglich ist, wird ein Beamter hier rauskommen. Allerdings kann das noch ein paar Tage dauern.« Vasilisa nickte nur und begann zu essen. Baba verschwand wieder in der Küche. Sophia wollte laut schreien, aber was konnte sie schon tun, um ihre Freundin wieder zur Vernunft zu bringen? Sie durfte auf keinen Fall mehr etwas essen, das Baba zubereitet hatte. Nun hatte sie die Suppe aber bereits aufgegessen und kaute mit leerem Blick auf dem Brot herum. Sie schaute nicht mal auf, als die Männer die Hütte verließen und sich verabschiedeten. Sophia brauchte einen Plan. Sie mussten hier verschwinden, und zwar dringend. Die zweite Nacht lief ab wie die erste. Vasilisa schlief wieder wie ein Bär im Winterschlaf. Baba hatte sich in ihre Räumlichkeiten zurückgezogen, wo auch immer diese waren. Die Hütte lag in kompletter Dunkelheit und Stille im Wald. Sophia schlich sich hinunter, um das Chaos in der Küche zu beseitigen. Sie wollte nicht rausfinden, was Baba tun würde, wenn die Aufgabe nicht erledigt wurde. Als sie am Morgen erwachten und zum Frühstück runtergingen, fragte Vasilisa Baba, ob ihre Freundin mit dem Auto sie nicht mit in die Stadt nehmen könnte. Baba entglitten für eine Millisekunde die Gesichtszüge, dann setzte sie jedoch schnell ihr Lächeln auf und säuselte in einem liebenswerten Ton: »Ich werde sie fragen«, und verschwand direkt wieder in der Küche. Sophia sah zu, wie Vasilisa ihr Frühstück verspeiste. Sie sah gar nicht gut aus. Sophia wusste einfach nicht, was sie tun sollte. Als Baba wieder an ihren Tisch kam, erschien sie etwas gehetzt und bat darum, nach dem Putzen der Küche noch Holz zu hacken. Sie müsste kurz nochmal weg und sie würde die Hintertür der Küche offen lassen. Die Axt und das Holz befänden sich im Schuppen. Und da war sie auch schon zur Tür hinaus. Zum Glück, dachte Sophia. Das wäre die Chance zu entkommen. Als sie allerdings einen Blick auf Vasilisa warf, fragte sie sich, ob diese genügend Kraft aufbringen würde, durch den Wald zu fliehen. Sophia ließ sich gegen Vasilisa sinken und legte eine Hand auf ihre und flüsterte ihr zu: »Hier geht irgendetwas vor, wir müssen weg. Jetzt!« Vasilisa setzte sich aufrecht hin, rieb sich die Augen und sah Sophia an. »Diese Baba hat wahrscheinlich weder die Polizei gerufen, noch wird sie ihre Freundin fragen, ob sie uns mit in die Stadt nimmt. Wir müssen hier wirklich weg, Sophia. Aber ich bin so müde. Ich werde nur kurz die Augen zumachen.« Vasilisa legte den Kopf auf den Tisch und schlief. Sie schlief schon wieder. Jetzt reichte es, Sophia. Sie stieß ein Glas Wasser, das auf dem Tisch gestanden hatte, um und das Wasser spritzte Sophia ins Gesicht. Sie wurde wach und setzte sich aufrecht hin. »Sophia, ich glaube, Baba hat mir was ins Essen getan. Wir müssen weg hier, jetzt!« »Na, endlich«, dachte Sophia. Schnell holten sie oben die Handtasche und verließen das Haus zur Hintertür. Gott sei Dank war diese wirklich offen. Eilig rannten sie los zu dem kleinen Parkplatz, an dem sie das Auto abgestellt hatten. Nun fanden sie aber auch den Parkplatz nicht mehr. Vasilisa schien mit jedem Meter, den sie sich von dem Haus entfernt hatten, wacher und panischer zu werden. Wie lange waren sie nun schon unterwegs? Sie hatten sich komplett verlaufen. Zum Glück wurde Vasilisa nicht mehr schläfrig. Aber als die Dunkelheit über sie hereinbrach, bemerkte Sophia, dass Vasilisa anfing, leise zu weinen. Sie mussten jetzt tapfer bleiben und einfach weiterlaufen, immer geradeaus. Irgendwann musste doch wieder eine Straße oder ein Dorf kommen. Mit einem Mal blieb Vasilisa stehen und sah angestrengt in den Wald hinein. Dann riss sie die Augen auf und drückte Sophias Hand ganz fest. »Baba«, keuchte sie. Und dann sah auch Sophia sie. Sie stand unter ihrer Kapuze verhüllt, mit ihrem langen Stab einige Meter vor ihnen zwischen den Bäumen verborgen. Ein scharfer Schluchzer durchfuhr Vasilisas Körper. Nun setzte sich Baba in Bewegung und kam auf sie zu. »Nein«, quietschte Vasilisa und drehte sich um, um zu flüchten. In der Ferne hörten sie auf einmal ein Geräusch. Hundegebell und Schritte, eindeutig. Da trat auf einmal eine weitere Gestalt zwischen den Bäumen hervor. Vasilisa atmete scharf ein und blieb stehen. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals. Ein Mann. Er war noch jung, aber er hatte ein Gewehr über der Schulter und ein Fernglas um den Hals. Ein brauner Jagdhund war an seiner Seite. Vasilisa drehte sich panisch zu Baba um, dann wieder zu dem Mann, der sie erstaunt ansah. Der Hund lief zu Vasilisa und drückte sich an sie. Er wedelte freundlich mit dem Schwanz und sie legte die Hand auf sein warmes Fell. »Hallo«, rief der Mann freundlich. »Puh, komm wieder her!« Aber der Hund folgte nun Vasilisas Blick dorthin, wo Baba eben noch gestanden hatte. Er stellte das Fell auf und knurrte in den Wald hinein. »Puh«, rief der Mann nun streng. Baba war verschwunden. Der Mann trat nun zu Vasilisa und leinte seinen Hund wieder an. »Was machst du hier mitten im Wald? Es wird gleich dunkel«, fragte er sie und sah sie etwas besorgt an. »Hast du dich verlaufen?« Vasilisa sah ihn an und sie merkte, wie ihr die Tränen in die Augen schossen. »Ja«, weinte sie. Der Mann stand etwas hilflos da. »Wie heißt du denn? Ich bin Alex.« »Vasilisa«, antwortete sie zwischen zwei Schniefern. Der Hund kuschelte seinen Kopf in ihre Hände. Das tröstete sie ein wenig und sie konnte sich beruhigen. »Kannst du mich hier wegbringen, bitte?«, fragte sie, als sie wieder mit fester Stimme sprechen konnte. »Ja klar, mein Auto steht nicht weit. Puh und ich sind gerade erst losgelaufen.« Als sie in seinem grünen Geländewagen saßen, endlich wieder auf einer Straße in Richtung Zivilisation, fragte Alex zögerlich, »Wo soll ich dich denn hinbringen?« Vasilisa überlegte kurz und sagte, »Zur nächsten Polizeidienststelle bitte, wenn es keine Umstände macht.« Alex warf ihr noch einen besorgten Blick zu, nickte aber nur stumm. Dafür war sie sehr dankbar. Sie musste sich erst selbst genau überlegen, was ihr eigentlich passiert war und was davon sie erzählen wollte. Alex parkte auf dem Parkplatz einer kleinen Polizeistation. Er drehte den Schlüssel, um den Motor abzustellen. Vasilisa bedankte sich und legte die Hand auf den Türgriff, um das Auto zu verlassen. Von der Rückbank ertönte ein ungeduldiges Fiepen. »Warte kurz«, sagte Alex in einem sanften Ton. »Soll ich mit dir reingehen?« Vasilisa schaute ihn nur an und konnte irgendwie nicht antworten. »Ich kann dich gerne begleiten. Oder ich warte einfach auf dich. Ich bin hier der Förster und kenne die Beamten. Also ich meine, ich weiß nicht, was dir passiert ist, aber vielleicht bist du jetzt lieber nicht allein«, stammelte er weiter. Vasilisa lächelte leicht mit gesenktem Kopf und nickte. In der Polizeiwache war eine wirklich nette Beamtin am Schalter, die ihnen gleich einen heißen Tee anbot, den Vasilisa aber ablehnte. Alex nahm seinen dankend an und setzte sich mit seinem Tee in den Wartebereich, während Vasilisa mit der Beamtin in einem kleinen Büro Platz nahm. »Haben Sie einen Ausweis dabei?«, fragte die Beamtin als erstes. Vasilisa schüttelte den Kopf und blickte betreten in das Chaos ihrer Handtasche. Was sie da sah, ließ ihr einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Der verlorene Geldbeutel lag ganz oben. Sie griff ihn und legte ihn auf den Tisch. »Ich dachte, ich hätte ihn verloren«, sagte sie leise. Dann gab sie der Beamtin ihren Ausweis. Diese warf einen Blick darauf und rief, »Ach, Sie sind seit 2 Tagen als vermisst gemeldet!« Vasilisa sah sie etwas irritiert an. Die Beamtin fuhr fort, »Sie waren wohl auf dem Weg nach Berlin, aber sie sind nicht in ihrem Airbnb angekommen und die Vermieterin hat ihren Vater kontaktiert, der sie dann als vermisst gemeldet hat.« Vasilisa hatte schon wieder einen dicken Kloß im Hals und sah auf den Boden, auf dem ihre Tasche lag. Sie griff nach ihrer Puppe, die aus der Tasche herausschaute, und drückte sie fest an sich. Stumme Tränen rollten ihre Wange hinunter. Die Puppe war ein Geschenk ihrer Mutter gewesen, als diese auf dem Sterbebett gelegen hatte. Sie vermisste ihre Mutter so sehr und auch ihren Vater, der sie einfach gegen eine neue Familie eingetauscht hatte. Die Beamtin legte kurz ihre Hand auf die von Vasilisa und sagte, »Jetzt wird alles wieder gut, meine Liebe. Ich rufe direkt ihren Vater an und ich habe noch eine freudige Nachricht. Heute Morgen wurde ihr Auto auf einem Waldparkplatz entdeckt. Mich wundert es sehr, dass die Kollegen sie nicht gefunden haben. Sie waren auch den ganzen Tag im Wald unterwegs, um nach ihnen zu suchen.« »Ich frage mal Alex, wo genau er sie aufgegabelt hat.« Dann verließ sie den Raum, um zu telefonieren und mit Alex zu sprechen. Vasilisa konnte nun nicht mehr aufhören zu weinen. »Nichts wird wieder gut«, dachte sie. »Mama wird nie wiederkommen und ich habe mein Zuhause verloren und genauso meinen Vater.« Die Beamtin kehrte zurück mit einem Glas Wasser und einer Tempobox. Vasilisa schneuzte sich ausgiebig. »Ihr Vater ist auf dem Weg hierher, um sie abzuholen. Es wird ein paar Stunden dauern, aber er ist auf dem Weg. Wollen Sie mir erzählen, was Ihnen passiert ist?« In dem Moment erschien Alex etwas schüchtern in der Tür. »Hey, ich dachte, vielleicht habt ihr auch Hunger? Ich könnte uns Pizza von Luigi besorgen.« »Großartige Idee«, freute sich die Polizistin. »Ich nehme eine Pizza-Mix.« Beide blickten zu Vasilisa. »Margarita, bitte«, sagte sie, denn sie hatte nach der stundenlangen Flucht durch den Wald wirklich Kohldampf und mittlerweile genug Vertrauen gefasst, um wieder etwas zu essen. Alex nickte und sein Blick blieb an Sophia hängen, die Vasilisa immer noch an sich gedrückt hielt. »Zum Glück warst du nicht ganz alleine«, sagte er mit einem Zwinkern und klopfte zweimal an den Türrahmen, als er ging, um die Pizza zu holen. Als sie die Pizza gegessen und Vasilisa der Beamtin in etwas abgewandelter Form von ihren Erlebnissen im Wald erzählt hatte, traf ihr Vater ein. Er hatte Tränen in den Augen und nahm Vasilisa so fest in die Arme, wie er es noch nie getan hatte. Beide weinten und hielten sich fest. Nachdem sie sich beruhigt hatten, sah Vasilisas Vater ihr in die Augen und sagte, »Vasilisa, ich werde mich scheiden lassen. Du kannst wieder nach Hause, jederzeit. Ich hätte das alles niemals zulassen dürfen, mein Herz.« 6 Monate später. Vasilisa saß am Frühstückstisch, trank ihren Kaffee und blätterte in der Sonntagszeitung. Puh lag zu ihren Füßen und hoffte darauf, dass ihr ein paar Krümel runterfielen. Alex kam mit aufgetoasteten Croissants zum Tisch und stellte Marmelade dazu. »Hier, mein Schatz, dein Sonntagsfrühstück.« Vasilisa lächelte und biss in ihr Croissant. Dann fiel ihr Blick auf einen Zeitungsartikel. Grausiger Fund im Wald. In einem seit Jahren leerstehenden Forstrestaurant in Brandenburg wurden menschliche Knochen von mindestens 7 Personen gefunden. Wer die Toten waren, ist noch nicht klar. Die Gerichtsmedizin führt gerade DNA-Tests durch und wird diese mit vermissten Personen aus der Gegend vergleichen. Auf die Frage nach der Todesursache konnte keine Antwort gegeben werden. Die Leichen waren komplett skelettiert und es scheint, als wären die Knochen gekocht und das Fleisch mit einem Messer von den Knochen geschnitten worden. Kannibalismus steht im Raum. Nach dem Abtransport der Knochen ging in der Nacht darauf die Hütte in Flammen auf. Von Brandstiftung zur Spurenbeseitigung ist auszugehen, da die Hütte nie am Stromnetz oder am Gasnetz angeschlossen war. Die Polizei ermittelt. Wer Hinweise hat, soll sich bitte an eine Polizeidienststelle wenden oder folgende Nummer anrufen. Vasilisa spürte Alex' Atem im Nacken. Anscheinend hatte er ihr entsetztes Gesicht beim Lesen des Artikels gesehen und hatte sich hinter sie gestellt, um mitzulesen. »Ist das nicht genau da, wo Sie dein Auto gefunden haben?«, fragte er. Ihre Hände fingen an zu zittern. Puh kam unter dem Tisch hervor, fiebte und legte seinen Kopf auf ihre Beine. »Ja«, hauchte sie und griff auf den Stuhl neben sich, auf dem Sophia lag, und drückte sie an sich. Alex nahm ihr die Zeitung aus der Hand und sah ihr liebevoll, aber auch besorgt in die Augen. »Wollt ihr zwei mir nicht langsam erzählen, was da wirklich passiert ist? Ich glaube, es ist mehr passiert, als dass du dich im Wald verlaufen hast, als du kurz austreten musstest.«